Hallo, hier ist Rene mit unserem wöchentlichen iSzene-Podcast. Diese Woche haben wir die Themen Fokusbericht über Steve Jobs, der Imperator, Gerüchteküche, überarbeitetes iPhone 4 am 30. September, iPad-Verfügbarkeit endlich bei 24 Stunden, Keynote 2010, PartyDoc macht iPhone und iPad zur Multiplayer-Spielekonsole, Dual-SIM-Adapter für das iPhone 4, Irrungen und Wirrungen über angebliche Downgrade-Möglichkeit von 4.0.2 zu 4.0.1. Synchronicity ermöglicht iTunes-Synchronisation im Hintergrund. Wall Street Journal, Ende des Exklusivrechts noch in diesem Jahr. Und Google Chrome 6 ist erschienen. Ja, fangen wir mit den News rund um Apple an. Als erstes wäre hier der Bericht über Steve Jobs im Fokus zu erwähnen. Nachdem ja schon der Spiegel einen eher Apple-kritischen Bericht gebracht hat, schlägt der Fokus jetzt in dieselbe Kerbe und in dem Bericht werden auch die Wörter Antennagate und die Selbstmordserie bei Foxconn nicht ausgespart. Das ist also ein insgesamt eher kritischer Bericht über Apple. Auch auf die Person Steve Jobs wird eingegangen. Hier wird oft seine cholerische Art hervorgekehrt. So wird zum Beispiel in dem Bericht ein Apple-Mitarbeiter zitiert mit dem Satz: Die Marktforschung besteht darin, dass Jobs jeden Morgen in den Spiegel schaut und sich fragt, was er will. Also eher ein kritischer Bericht. Ihr findet auch in unseren Portal-News dazu verschiedene Links. Ich denke, am besten ist es, jeder macht sich selbst seine Meinung und man kann über Steve Jobs sagen, was man will. Selbst wenn der morgens aufsteht und guckt in den Spiegel und sagt, das, was ich will, wird gemacht. Bisher gibt ihm der Erfolg recht. Apple ist, denke ich, wie man aus den letzten Quartalszahlen gesehen hat, auf der richtigen Richtung. Ob es so weitergeht, bleibt abzuwarten. Ja, auch die Gerüchteküche ist wieder am Brodeln. Und zwar verdichten sich die Gerüchte über ein neues iPhone 4, bei dem eben das angesprochene Antennenproblem behoben sein soll. Diesmal kommen die Gerüchte aus Mexiko. Und zwar hat das Technikmagazin Canal MX ein Interview mit dem mexikanischen Provider Telcal geführt, in dem dieser behauptet, dass ab 30.09. Geräte zur Verfügung stehen würden, bei denen das Antennenproblem nicht mehr besteht. Gestützt wird das Gerücht so ein bisschen dadurch, dass Steve Jobs ja damals bei der Keynote oder bei der Pressekonferenz, als er gesagt hat, dass Abhilfe geschaffen wird, das Bumper-Programm, dieses Free-Bumper-Programm, dass sich eben jeder iPhone 4-Besitzer einen Bumper bestellen kann, auf den 30.09. begrenzt hat. Wie viel daran wahr ist, müssen wir abwarten. Ich persönlich halte es eher für unwahrscheinlich, da Apple sich ja damit selbst konterkarieren würde quasi. Etwas Erfreuliches gibt es aus der iPad-Ecke zu berichten. Und zwar ist die Verfügbarkeit des iPads deutlich besser geworden. Die Bestellzeit ist jetzt bei den iPads und auch bei den Kamerakits für das iPad von 5 Tagen auf 24 Stunden runtergesetzt worden. Das heißt, jeder, der jetzt noch gezögert hat wegen der langen Wartezeit, kann getrost bestellen. Innerhalb von wenigen Tagen hält er sein iPad oder auch sein Kamerakit in der Hand. Ja, das unbestrittene Highlight diese Woche war die Keynote Herbst 2010. Die findet jährlich statt, genauso wie auch die Juni- oder Juli-Keynote, bei der immer die neuen iPhones vorgestellt werden. Oder bisher, muss man ja sagen, man weiß es nicht. Was neu war bei dieser Keynote, war, dass sie erstmal über einen Livestream, oder nicht erstmalig, es gab früher schon Keynotes, die über einen Livestream verfolgt werden konnten. Aber seit langer Zeit war es mal wieder so, dass man die Keynote per Livestream verfolgen konnte. Für alle, die das nicht konnten oder auch unsere Portalberichte noch nicht gelesen haben, hier nochmal die Zusammenfassung. Es haben etliche Apple-Produkte ein Update erfahren, so zum Beispiel der iPod Shuffle. Der hat jetzt auch Steuerungseinheiten am Gerät, wie das früher beim iPod Nano schon war. Und ist erhältlich in der Speichergröße von 2 GB in 5 Farben für 49 Euro. Der iPod Nano ist völlig überarbeitet worden und hat jetzt, wie es ja auch schon in den Gerüchten öfters hochgekocht ist, ein 1,7 Zoll Touchscreen-Display bekommen. Er ist insgesamt 46% kleiner und 42% leichter geworden. Ihn gibt es in 2 Varianten, einmal die 8 GB Variante für 159 Euro und die 16 GB Variante für 189 Euro. Erhältlich ist er in 6 Farben. Auch der iPod Touch ist erneuert worden. Der hat jetzt wie vom iPhone 4 das Retina-Display bekommen, den A4-Chip und ein Gyroskop. Ebenso hat er jetzt 2 Kameras, sodass der iPod Touch zukünftig auch für FaceTime genutzt werden kann. Und erhältlich ist das gute Stück ab kommender Woche für 229 Euro in der 8 GB Version bzw. 299 Euro in der 32 GB Version. Und es gibt auch noch den großen iPod Touch mit 64 GB Speicher, der schlägt mit 399 Euro zu Buche. Ja, heiß spekuliert und erwartet wurde auch ein Update von Apple TV. Da gab es ja vorher wilde Spekulationen über den Namen. Es wurde schon halb angekündigt unter dem Namen iTV. Der Name bleibt allerdings gleich. Und auch einige andere Gerüchte haben sich nicht bewahrheitet. So hat das Apple TV kein vollwertiges iOS bekommen. Zu erkennen einfach daran, dass kein Apple Store vorgestellt, kein App Store, Entschuldigung, vorgestellt wurde und man sich somit auch keine Apps und Spiele auf das Apple TV laden kann, tritt also somit nicht in Konkurrenz zu Spielekonsolen. Der Preis hat sich drastisch geändert, er ist gesunken auf 119 Euro, das trifft sich ungefähr mit dem, was vorher angepeilt wurde. Und was ebenfalls überraschend ist, ist die Größe des neuen Apple TV. Erklärt sich aber von selbst, wenn ich gleich zu den Features komme. Es ist also auf ein Viertel der Größe der alten Version geschrumpft, wird gesteuert mittels einer Remote-Fernbedienung, wie man sie schon vom MacBook kennt, verfügt über einen HDMI-Netzwerkanschluss und hat auch WLAN. Das ist wichtig für die neu eingebaute AirPlay-Funktion. Das bedeutet also, dass ihr von euren Desktop-Macs oder MacBooks oder auch von den mobilen Geräten wie iPhone oder iPad auf das Apple TV Inhalte streamen könnt. Und beim Streamen sind wir auch schon beim Thema. Das neue Apple TV hat keine Festplatte mehr verbaut. Apple verkauft diese Veränderung als Erleichterung, sagt, die User wollten ja nichts mit Speichermanagement zu tun haben. Deswegen können jetzt Filme und Serien nicht mehr gekauft werden, sondern nur noch ausgeliehen werden. Und dann werden sie auch nicht gespeichert, sondern sie werden aus dem Internet gestreamt. Wie sich das in der Praxis bewährt und vor allen Dingen, wie es sich auf Deutschland übersetzen lässt. Bisher ist das Filmangebot, Film- und Serienangebot ja nur in Amerika sehr groß. Wie das mit den deutschen Rechteinhabern dann gehandelt wird, muss man, denke ich, abwarten. Aber nicht nur überarbeitete Hardware hat Apple vorgestellt auf der diesjährigen Keynote, auf der diesjährigen Herbst-Keynote, sondern auch das iOS hat eine Überarbeitung erfahren. Es wurde in Version 4.1 angekündigt. Darin enthalten ist eigentlich das schon seit 4.0 in den Beta-Versionen vorhandene Game Center, das schon wohl Serienreife sozusagen erreicht hat. Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass das iPhone 4 HDR-fähig gemacht wird. Das heißt, dass Videos oder Bilder, besser gesagt, gerade in der Dämmerung oder in Dunkelheit mit einem deutlich besseren Ausbelichtung aufgenommen werden können, dadurch, dass einfach drei Bilder gemacht werden und die übereinander gelegt. Die Videos, die man mit dem iPhone 4 macht, können jetzt auch in voller Auflösung zu YouTube hochgeladen werden, müssen also vorher nicht mehr umgerechnet werden. Und wie ich eben beim Apple TV schon erwähnt habe, kann man dann mit seinen mobilen Geräten auch ab Firmware 4.1 Filme und Inhalte auf Apple TV streamen. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Firmware 4.1 ist die Geschwindigkeitsverbesserung beim 3G. Da gab es ja erhebliche Probleme. Die Telefone waren eigentlich kaum noch benutzbar, weil sie nur extrem langsam reagiert haben. Das ist verbessert worden und mittlerweile auch in ersten Tests schon bestätigt worden, dass es zwar noch nicht ganz an die 313 ranreicht, aber doch schon eine deutliche Verbesserung gegeben ist. Auch sollten mit der 4.1 die Probleme mit dem Annäherungssensor und verschiedene Bluetooth-Probleme behoben werden. Hier steht die Bestätigung noch aus. Man hat mittlerweile schon wieder gehört, dass das mit dem Annäherungssensor noch nicht ganz behoben wäre. Da müssen wir abwarten, inwieweit Apple da noch bis zur Final-Version reagiert. Die Firmware 4.1 ist bereits als Golden Master Edition im Dev Center verfügbar. Das heißt nur für die eingetragenen Developer und ist praktisch ein Vor-Final Release. Was bei der 4.1 generell zu beachten ist für alle, die auf einen Jailbreak und Unlock angewiesen sind, es gibt keins von beidem bisher für diese Firmware, also weder Jailbreak noch Unlock. Wenn ihr irgendwas davon braucht, lasst eure Finger von der 4.1 und wartet, bis das Dev-Team oder andere Hacker grünes Licht geben. Noch dringender als das iPhone wartet allerdings das iPad auf ein Firmware-Update. Hier fehlt nämlich immer noch das oft kritisierte Multitasking, nur als ein Beispiel genannt. Hier müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden. Die Firmware 4.2, die dann fürs iPad ist, wird erst im November erscheinen. Sie beinhaltet über das Multitasking und die Ordnerfunktion, die wir schon vom iPhone von der Firmware 4.0 kennen, hinaus das angesprochene AirPlay, um Inhalte auf Apple TV zu streamen. Und auch, finde ich, fürs iPad ganz wichtig, macht es für mich sehr viel produktiver, ist die Druckfunktion, also ein Druckcenter, dass ich Dokumente und E-Mails und Bilder direkt vom iPad aus drucken kann, ohne irgendwas zwischenschalten zu müssen. Ja, bei so viel Hardware-Änderungen ist es nicht verwunderlich, dass Apple in diesem Zuge auch iTunes erneuert hat. iTunes 10 erscheint in völlig neuem Outfit, angefangen vom Icon, über das sich geschmacklich sicherlich streiten lässt. Was ich aber definitiv besser finde, ist die Übersicht in iTunes. Es wirkt aufgeräumter, klarer, ich komme intuitiv besser damit zurecht. Und was auch eine ganz entscheidende Neuerung ist, auch die lässt sich sicherlich drüber streiten, ist Ping, das neue Social Network von Apple. Wenn man jetzt mal bedenkt, so ich habe die News verfolgt, es sind mittlerweile über 2 Millionen Anmeldungen, glaube ich sogar. Und das ist in der kurzen Zeit schon relativ viel. Ich denke, man muss einfach abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Ich finde es ganz schön, von Leuten, die ich kenne, zu wissen, was für Musik sie hören oder was sie gerade Neues entdeckt haben. Also von daher, ich finde es eigentlich eine ganz nette Zusatzfunktion. Natürlich will Apple damit seinen Verkauf steigern und Werbung machen. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er diese Funktion nutzt oder nicht. Von Apple gehen wir weiter in den Zubehörbereich. Da ist diese Woche ein Party-Dock vorgestellt worden. Und das soll das iPhone und das iPad zur Multiplayer-Spielekonsole machen. Das kommt von der Firma Griffin und ist ausgestattet in der Serienausstattung mit 4 Controllern. Und es sind auf dem Dock auch schon 3 Minispiele vorinstalliert, wo man dann eben halt auf seinem Fernseher spielen kann. Das Party-Dock bietet aber nicht nur Spiele, sondern auch eine Video- und Fotowiedergabe, sodass man auch seine Bilder, die man auf dem iPad oder iPhone gespeichert hat, über den Fernseher anschauen kann. Zu welchem Preis das Dock erscheint, ist noch nicht bekannt. Und ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Erweiterung. Man muss halt schauen, inwieweit gerade das iPad arbeitsspeichertechnisch und prozessortechnisch da an seine Grenzen stoßen wird. Wenn man sich jetzt allerdings neue Spiele fürs iPhone wie das Epic Citadel anschaut, kann ich mir schon vorstellen, dass sich da sinnvolle Erweiterungen machen lassen, die auch den gewöhnlichen Spielekonsolen Konkurrenz machen können. Außerdem ist diese Woche ein Dual-SIM-Adapter für das iPhone 4 rausgekommen von der Firma USB Fever. Bei diesem Adapter sind die SIM-Karten, die beiden, die man benutzt, in der durchsichtigen Hülle auf dem Backcover befestigt und sind über einen Adapter und ein Kabel mit dem SIM-Schacht verbunden. Das ist eine nicht wirklich elegante Lösung, aber wer aufgrund von Datenflatrate oder ähnlichem auf 2 SIM-Karten angewiesen ist, hat hier auf jeden Fall mal eine vorerst funktionierende Lösung für sein iPhone 4. Der Adapter ist ab sofort im Handel und kostet $30. In Cydia ist ein sehr sinnvolles Programm, wie ich finde, entschieden. Synchronicity heißt es und es ermöglicht die iTunes-Synchronisation im Hintergrund. Auch hier drüber gibt es im Forum schon heftige Diskussionen, ob das denn sinnvoll oder beziehungsweise nötig ist oder nicht. Ich persönlich finde es ganz gut, weil ich öfters längere Sync-Vorgänge habe, ob es jetzt wegen Fotos ist, Apps, die ich installiere oder Hörbücher. Es dauert schon mal ein bisschen länger und was mich persönlich ärgert, ist, dass es dann immer abgebrochen wird, wenn in der Zeit gerade natürlich ein Anruf eingeht. Von daher ist das schon sehr, meines Erachtens sehr sinnvoll, dass man sich einfach keine Gedanken mehr machen muss, ruft mich jetzt jemand an, während ich am Synchronisieren bin, wird das abgebrochen oder nicht. Das ist für $2 im Cydia Store erhältlich. Und es setzt iOS 4.0 oder 4.0.1 voraus, dass man es benutzen kann. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings bei dem Tool. Der Zugriff auf die iPod-App ist während der Synchronisation nicht möglich. Aber ich denke, das braucht man ja auch nicht. Wichtig für mich ist, wie gesagt, dass Telefonanrufe angenommen werden können, während man am Synchronisieren ist. Ja, in der letzten Woche ist ein ganz komisches Phänomen aufgetaucht bei uns. Und zwar ging es um eine angebliche Downgrade-Möglichkeit von 4.0.2 auf 4.0.1 ohne vorhandene SHSH-Blobs. Es gab darüber etliche Diskussionen. Es hat sich aber schlussendlich herausgestellt, dass diese Anleitung prinzipiell nicht funktioniert. Ihr braucht also gesicherte SHSH-Blobs, um von 4.0.2 downgraden zu können. Die Ausnahmen, in denen diese Anleitung funktioniert hat, liegen nicht am Umbauen der Firmware oder am Umbenennen der Firmware, sondern ganz einfach daran, dass entweder ein Vorbesitzer, von dem das Gerät gekauft wurde, schon SHSH-Blobs gesichert hatte. Oder, was in den letzten Tagen auch immer wieder vorgekommen ist, ich habe das selbst auch schon miterlebt, dass Apple stellenweise die 4.0.1 noch zertifiziert hat, dass man also ein iPhone, bei dem die SHSH-Blobs nicht gesichert waren, downgraden konnte und Apple die Firmware 4.0.1 nochmal zertifiziert hat. Also diese Anleitung funktioniert definitiv nicht. Ihr braucht eure gesicherten SHSH-Blobs, sonst kommt ihr nicht auf eine niedrigere Firmware zurück. Auch in den Bereich Providerbindung ist diese Woche Bewegung gekommen. So hat das Wall Street Journal einen Bericht veröffentlicht, nachdem das Exklusivrecht der Telekom zum iPhone-Vertrieb in Deutschland auch dieses Jahr noch fallen könnte. Gerechnet wird damit, dass das im Zeitraum von den nächsten 3 Monaten passiert und dass iPhones dann zukünftig auch bei Vodafone und O2 angeboten werden. Somit hätten wir dann 3 Anbieter in Deutschland für das iPhone. Jetzt rechnen sicherlich viele damit, dass es dadurch einen Preisverfall bei den speziellen iPhone-Tarifen geben wird. Wenn man sich jetzt so das umliegende Ausland anguckt oder Länder, in denen es schon länger keine Providerbindung gibt, ist das aber nicht so, sondern es ist eher so, dass die Mitbewerber, also in dem Fall Vodafone und O2, ihre Preise an die vorhandenen Preisgefüge anpassen, da man mittlerweile erfahrungsgemäß einfach weiß, dass das iPhone den Datenverkehr erheblich erhöht im Gegensatz zu anderen Telefonen und somit können wir eher mit speziellen iPhone-Verträgen und Preissteigerungen bei den vorgenannten Providern rechnen. Diese Woche ist Google Chrome in der Version 6 erschienen. Pünktlich zum 2. Geburtstag von Google Chrome hat Google den Version 6 des Browsers für Linux, Mac und Windows auf den Markt gebracht. Änderungen dieser Version sind zum Beispiel die Geschwindigkeit, die hat sich deutlich erhöht. Wenn man jetzt diese Ursprungsversion von Google Chrome mal annimmt, hat sich die Performance verdreifacht sozusagen. Es wurde aber auch am Design geschraubt. Die Buttonanzahl in Google Chrome wurde halbiert, sodass das Ganze auch deutlich übersichtlicher geworden ist. Die Omnibox, also die Adresszeile von Google Chrome, wurde verändert und das Farbschema wurde ein bisschen angepasst. Neu ist ebenfalls ein eingebauter PDF-Betrachter, eine Autofill-Funktion für Formulareingaben und es wurden etliche Sicherheitslücken geschlossen. Für die Zukunft hat Google auch schon einen kleinen Ausblick gegeben. So ist zum Beispiel eine Hardware-Beschleunigung geplant und der Chrome Web Store soll integriert werden in den Webbrowser. Ja, Google ist mit seinem Google Chrome auf Platz 3 der User-Statistik. Mit 7,5% aller Nutzer liegen sie damit knapp hinter Internet Explorer und Firefox. Ja, damit bin ich für diese Woche auch schon wieder durch. Wie gesagt, es waren weniger, aber inhaltvolle News. Ein Dank hier nochmal an Saldari fürs Zusammentragen und Zusammenschreiben meines Skripts. Und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit mit dem Podcast und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Euer Rena.